NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Also, falls Sie jetzt irgendwo unterwegs sind und Ihr Navi spinnt, das kann gut sein. Garmin, einer der Navi-Hersteller, hat nämlich seit Tagen riesige Datenprobleme. Vor allem sogenannte Smartwatches sind betroffen. Was da los ist, erfahren Sie gleich. Wir informieren Sie über die Situation in Frankfurt am Main. Dort wurde nämlich der Opernplatz gestern Nacht vorsichtshalber gesperrt. Wir berichten über den ersten Tag mit Corona-Tests am Düsseldorfer Flughafen. Und aus den USA erfahren wir, dass mehrere Bundesstaaten Präsident Trump verklagen. Dazu haben wir Hintergründe. Und der Kommentar dreht sich um das äußerst angespannte Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und China. Als erstes aber die aktuellen Covid-19-Infektionszahlen. Sie steigen weltweit, teilweise dramatisch, meldet die Weltgesundheitsorganisation. Und auch wenn Deutschland insgesamt Corona weitgehend im Griff zu haben scheint, auch bei uns gehen die Ansteckungszahlen hoch. Claudia Plass.
In der Politik wächst offenbar die Sorge angesichts der gestiegenen Anzahl von Corona-Neuinfektionen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht bereits eine zweite Pandemiewelle in Deutschland. Diese sei schon da, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Jeden Tag gäbe es neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten. Die Aufgabe sei, mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen. Das, so Kretschmer, klappe erstaunlich gut. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts meldeten die Gesundheitsämter fast 800 neue Corona-Fälle binnen eines Tages. Der Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Wochen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte im Deutschlandfunk, er sei schon wachsam mit diesen Zahlen.
Wir hatten so eine hohe Zahl wie lange nicht. Das ist noch auf niedrigem Niveau, aber sie steigt. Und sie hat vor allem zu tun eben mit Reiseaktivitäten, Reiserückkehrern aus bestimmten Regionen.
Er setze zunächst darauf, dass rückkehrende Reisende das Angebot kostenloser Tests freiwillig wahrnehmen. Spahn betonte zugleich,
wir prüfen auch, ob es rechtlich möglich ist. Das ist ja ein Eingriff in die Freiheit, jemanden zum Test zu verpflichten. Und wir sehen, dass Gerichte sehr genau schauen, zu Recht übrigens in einem freien Rechtsstaat, dass jeder Eingriff verhältnismäßig ist. Wir prüfen also auch eine rechtliche Verpflichtung.
Das sieht auch die gestrige Einigung der Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern vor. Sie setzen aber zunächst auf Freiwilligkeit. Demnach können sich rückkehrende Urlauber aus Risikogebieten künftig an deutschen Flughäfen auf das Coronavirus testen lassen, und zwar kostenlos. Testmöglichkeiten an Flughäfen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann findet das grundsätzlich eine gute Maßnahme. Er kritisierte aber im WDR-Morgenecho:
Ist es halt ein bisschen spät, weil die Sommerferien laufen ja bereits.
Ullmann sprach sich zudem dafür aus, die Kosten für die Tests auf Flugtickets umzulegen. Diese Möglichkeit sieht auch der Beschluss der Gesundheitsminister vor, auch wenn Details noch unklar sind. Vorgesehen ist, dass Bund und Länder die Finanzierung der Tests für Reisende aus Risikogebieten sicherstellen, wie es heißt. Perspektivisch sollen die Kosten für die Tests über die Flughafengebühren mittelbar auf die Ticketpreise umgelegt werden. Der Virologe Alexander Kekulé sprach sich für verpflichtende Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten aus. Auf NDR Info zeigte auch er sich besorgt angesichts der wieder steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen und warnte insgesamt vor einem falschen Sicherheitsgefühl. Zwar habe der allergrößte Teil der Bevölkerung in Deutschland das Problem erkannt und verhalte sich vernünftig. Wenn kleine Gruppen ausscherten, könne das die Mehrheit kompensieren. Aber
in dem Moment, wo das dann so eine Bewegung wird oder wo vielleicht zusätzlich noch Reiserückkehrer nach den Sommerferien dazukommen, kann ganz schnell ein Kipppunkt überschritten werden, wo dann die Behörden die neuen Fälle gar nicht mehr einfangen und identifizieren können.
Eine zweite Corona-Welle in Deutschland müsse vermieden werden. Das sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes der Passauer Neuen Presse. Auch er sieht die Infektionsgefahr bei Reisen, setzt aber bei den vereinbarten Tests auf Freiwilligkeit.
Claudia Plass. Seit gestern ist klar, es wird bei uns freiwillige Corona-Tests geben für Flugreisende, die nach Deutschland zurückkehren. Und auch Autofahrer und Zugreisende aus Risikogebieten sollen sich bitte testen lassen. Das haben die deutschen Gesundheitsminister beschlossen. Die Frage ist nun, wie diese Vorsichtsmaßnahmen angenommen und umgesetzt werden. Unser Reporter Murat Koyunçu hat sich heute beispielhaft am Düsseldorfer Flughafen umgesehen.
Samstagmittag in der Ankunftshalle des Düsseldorfer Flughafens. Ausgang 6. Soeben ist eine Maschine aus Istanbul gelandet. In großen Abständen kommen Reisende aus der Zollkontrolle, schieben ihre Koffer vor sich und werden von Familie und Freunden empfangen. Unter den Reisenden ist auch Berkan. Gerade war er im neuen Corona-Testzentrum und hat sich testen lassen.
Natürlich muss man sich da erstmal anmelden, ganz normal mit der Versicherungskarte. Da wird man dann in einen Raum geschickt, dort steht dann ein Mann, ja, der ist von oben bis unten komplett mit Schutzbekleidung halt bekleidet. Und da bekommt man dann halt so ein ganz langes Wattestäbchen dann in die Nase halt reingesteckt. Dann anschließend wird noch außen Rachen nochmal eine Probe entnommen. Brennt zwar ein bisschen, aber es geht eigentlich.
Berkan ist ein wenig verwundert. Er hatte sich das Corona-Testzentrum etwas größer vorgestellt.
Das ist eigentlich ein ziemlich kleiner Raum, der sieht jetzt nicht besonders speziell aus, sieht eher so zusammengebastelt aus. Das sind so Stellwände, die sind halt immer nebeneinander aufgebaut und da sind dann halt, also halt auch nummeriert, 1, 2, 3, 4. Da wird man dann halt jeweils in einen Raum geschickt und da werden dann halt die Proben entnommen. Da ist halt nur ein Tisch, wo dann die ganzen Stäbchen drauf sind. Ja, und Handschuhe, Desinfektionsmittel, also ganz klassisch, da ist nichts Besonderes.
Der Test habe etwa 5 Minuten gedauert. Sorgfältig faltet er ein Papier, das mit einem Barcode versehen ist, zusammen und steckt es in seine Tasche. Mit diesen Informationen kann er in den nächsten 3 Tagen sein Testergebnis abrufen, ob er Corona-positiv oder negativ ist. Hubertus, der auch gerade aus Istanbul kommt, hat sich ebenfalls auf das Virus testen lassen, allerdings in der Türkei, am Flughafen. Als Geschäftsmann kann er sich keine Quarantäne erlauben und die Information, dass man sich am Heimatflughafen kostenlos testen lassen kann, hat er zu spät erfahren.
Der Flughafen kann einem garantieren, dass man innerhalb von 48 Stunden die Ergebnisse hat. Und die Krankenhäuser konnten halt nicht garantieren, dass die Ergebnisse rechtzeitig kommen.
370 türkische Lira, also knapp 50 Euro habe er dafür gezahlt, plus die Kosten für die Übersetzung des negativen Testergebnisses. Aylin, die auf ihren Freund wartet, hat sich auch in der Türkei testen lassen, auch mit negativem Ergebnis. Für sie ist diese Gewissheit wichtig, weil sie dadurch nicht in Quarantäne muss.
Jetzt zu Andreas Kalbitz. Er ist bisher Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Brandenburg. Viele halten ihn aber für rechtsextrem und deswegen gab die Frage etwas her, kann Kalbitz trotzdem in der AfD bleiben? Die Frage spaltet die Partei seit Wochen. Hintergrund ist ein Streit über seine Verbindungen ins Neonazi-Milieu. Und heute hat das Schiedsgericht der AfD über das Thema verhandelt und hat entschieden, er muss Andreas Kalbitz die AfD verlassen. Alfred Schmidt in Berlin. Was sagt er selber dazu?
Ja, er sagt, das Urteil sei erwartbar gewesen, wenn man so seine Formulierung, die politischen Mehrheitsverhältnisse im Schiedsgericht kenne. Es überrasche ihn nicht. Er zeigt sich bedauert, dass politische Erwägungen, dass seine Formulierung den Vorrang gehabt hätten. Und er bezweifelt auch, dass das Ganze zivilrechtlich Bestand haben wird. Also, wie erwartet, hat er angekündigt, dass er vor das Landgericht Berlin ziehen will. Und diesen Beschluss des obersten Bundesschiedsgerichts der AfD, also des parteiinternen Gerichts, tatsächlich nochmal anfechten will, ob das dann von Erfolg gekrönt ist, das steht nochmal auf dem anderen Blatt.
Wie hat das Schiedsgericht der AfD den Schritt, also die Bestätigung dessen, was wir bisher schon wussten, denn überhaupt begründet?
Ja, das Parteischiedsgericht hat es als erwiesen angesehen, dass eben der Bundesvorstand rechtmäßigerweise, und man muss ja auch sagen, das war ein ziemlich knappes Votum damals, anders als heute in der AfD-Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg in Stuttgart, da war das Votum wohl sehr stark, dass der Bundesvorstand eben zu Recht entschieden hat, dass eben Kalbitz gegen die Satzung verstoßen hat. Die Begründung war ja übrigens auch nicht, dass Partei-Co-Bundesvorsitzender Jörg Meuthen sich etwa distanziert hätte von möglichen rechtsextremen oder rechtsextremistischen Standpunkten von Kalbitz, sondern, und da sind wir beim Kern des ganzen Parteiausschlussverfahrens, Kalbitz soll verschwiegen haben, dass er zuvor Mitglied gewesen sei in der mittlerweile verbotenen rechtsextremen Organisation HDJ. Er bestreitet das. Die Dokumente über eine mögliche Mitgliedschaft, über einen Aufnahmeantrag sind nicht auffindbar. Und übrigens auch bei den Republikanern. Also der Bundesvorstand hat entschieden, so jemand habe keinen Platz in der Partei. Und das hat das Bundesschiedsgericht der AfD heute so bestätigt.
Was bedeutet das denn jetzt für die AfD in Brandenburg, denn Kalbitz ist da ja, wenn man so will, erster Mann.
Das stimmt. Die Fraktion hat ihn tatsächlich erneut zum Vorsitzenden gewählt, auch als Parteilosen übrigens, hätte sie da kein Problem mit. Sie hat ihn im Grunde als solchen bestätigt. Man muss sagen, dass das aus meiner Sicht ein weiterer Schritt in Richtung Schwierigkeiten und möglicher Kämpfe, parteiinterner Kämpfe verschiedener Strömungen ist. Das wird sicherlich neuen Zündstoff auch in der Diskussion um eine mögliche Spaltung der AfD geben, denn man muss ja sehen, es gibt diese Menschen, die sich mehr als bürgerlich-konservativ bezeichnen würden, wie zum Beispiel auch Frau von Storch hier in der Bundesregierung. Bundestagsfraktion oder eben auch Jörg Meuthen selbst. Und dann diejenigen, die diese Partei doch ein bisschen noch weiter nach rechts gerne rücken würden und sich möglicherweise als patriotisch-sozial bezeichnen würden. Anfang April hatten wir ja schon mal diese Spaltungstendenzen in dieser Partei und Meuthen hat auch damals schon gesagt, er hätte gar kein Problem damit, diese Partei zu teilen. Nein, haben da viele gerufen, macht das doch nicht, lasst uns das nicht tun. Das würde ja auch die Wählerschaft spalten und am Ende so eine Art Kleinstparteien am rechten Rand ergeben. Wäre also aus Sicht der AfD-Interessen eher kontraproduktiv. Aber aus meiner Sicht, denke ich mal, gehen diese Kämpfe, diese parteiinternen Strömungskämpfe durchaus weiter, auch nach dem heutigen Schiedsgerichtsurteil.
Das Schiedsgericht der AfD hat heute vor wenigen Minuten den Parteiausschluss von Andreas Kalbitz bestätigt. Alfred Schmidt war das mit aktuellen Informationen für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Vor jedem weiteren Sommerwochenende des Jahres 2020 kommen Verantwortliche in deutschen Großstädten so ein bisschen ins Grübeln. Lokalpolitiker, Polizei und Justiz sind in Alarmbereitschaft. Denn in mehreren deutschen Städten hat es in den Nächten Randale gegeben. Am schlimmsten in Stuttgart, aber auch anderswo. Nach den Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende in Frankfurt wurde gestern Nacht, heute Nacht, wenn man so will, der dortige Opernplatz geräumt. Nina Michalk mit Eindrücken aus der Frankfurter Innenstadt.
Zum ersten Tag der Opernplatzräumung sind auch Vertreter der Stadt gekommen, um sich ein Bild zu machen. Oberbürgermeister Feldmann hat dafür seinen Urlaub unterbrochen.
Wir hatten ja am letzten Samstag sehr viele Gäste, auch von außerhalb hier, so als etwas unfreundliche, eher Krawalltouristen, Gewalttäter, die es gegen Polizisten gewandt haben, sich untereinander geprügelt haben. Das brauchen wir nicht in Frankfurt. Deshalb zeigen wir heute hier Flagge.
Alles verläuft friedlich, bis eine Gruppe lautstark gegen die Polizei protestiert. Der Vorwurf: Racial Profiling.
Was sagen Sie dazu zum Racial Profiling, was hier die ganze Zeit passiert?
Die Polizei habe in der Stadt gezielt Menschen mit Migrationshintergrund kontrolliert. Der Oberbürgermeister sucht das Gespräch.
Wie stehen Sie zu Racial Profiling?
Ich bin dagegen, dass man einfach sagt, eine Stadt, in der die Migranten die Mehrheit sind, dass das der Alltag ist. Ich sage, es ist nicht so, dass die Polizei darauf gedrillt ist.
Auch Polizeipräsident Bereswyl weist Racial Profiling in Frankfurt von sich, räumt aber ein, dass die Kontrollen wegen der Randale am vergangenen Wochenende nun zugenommen haben. Gegen 8 Randalierer wird derzeit ermittelt.
Es ist nicht so, dass die Polizei der Hautfarbe nach kontrolliert, sondern unsere Arbeit zielt darauf ab, Straftaten aufzuklären, Gefahrensituationen zu verhindern. Und in dieser Arbeit sind wir heute Abend natürlich schon dabei, zu schauen, ob vielleicht der ein oder andere auftaucht, der letzte Woche dabei war, und kontrollieren, um zu schauen, ob der auf den Videobildern, die wir haben, zu erkennen ist und dann eventuell dann eben Überprüfungen erfolgen.
Kurz vor Mitternacht geht es dann los. Große Einsatzwagen des Technischen Hilfswerks rücken an. Die Polizei erläutert die Verordnung per Lautsprecher.
Gemäß § 31 des Hessischen Gesetzes.
Riesige Flutlichter werden aufgestellt. Sie sollen die Arbeit der Polizei erleichtern. Die Stadtreinigung rückt an. Manchen ist das zu viel.
Ich finde, dass es nicht zur Deeskalierung beiträgt. Ist klar, dass irgendwie was gemacht werden muss, aber man müsste mehr vermitteln da kommen und nicht einfach sagen, so, ja, hier, wir sperren. Das macht keinen Sinn, weil die gehen dann zum nächsten Platz und dann da dann das Problem.
Sicherheitsdezernent Frank ist dennoch zufrieden. Der Platz leert sich, es gibt keine Randale.
Wir wollten nicht martialisch auftreten, aber ganz am Ende muss es ja funktionieren, nach dem, was hier passiert ist. Muss es ja auch ein Signal geben, das ist eben kein Platz für Krawall. Und ich glaube, das Signal ist auch deutlich geworden heute.
Leider kein Netz. Den Zustand, den kennen wir ja in Deutschland. Immer wieder brechen Verbindungen ab oder sie kommen erst gar nicht zustande. Für Privatleute ist das unangenehm, aber meistens ja doch irgendwie zu verschmerzen. Für Unternehmen sind Netzprobleme geschäftsschädigend. Das bekommt im Moment die Firma Garmin zu spüren. Das ist ein schweizerisch-amerikanisches Unternehmen mit ungefähr 12.000 Beschäftigten und rund 3 Milliarden Euro Umsatz. Ich habe vorhin mit unserem Schweiz-Korrespondenten Matthias Zeller gesprochen und habe ihn gefragt, wer oder was ist denn da betroffen von diesen Netzproblemen?
Ja, schon seit vorgestern kämpft Garmin, vielen ja auch bekannt vom Navigationsgerät im Auto, mit Serverausfällen. Davon betroffen sind die Garmin Connect App, teilweise auch die Webseiten, vor allem aber die Smartwatches und Fitnessarmbänder. Die können keine Verbindung mehr zum Server aufbauen. Und auch ein Anruf beim Kundendienst bringt den Nutzern nichts, weil alles lahmgelegt ist, also Mail, Chat und Telefon. Auch ich habe selbst probiert beim Garmin-Sitz in Schaffhausen in der Schweiz und habe dort angerufen und habe auch nur eine Störungsmeldung bekommen. Garmin selbst bestätigt den Systemausfall auf seiner Facebook-Seite und schreibt heute Nachmittag, dass sie durchgehend an einer Lösung arbeiten. Das tut das Unternehmen allerdings bereits seit Donnerstag.
Ist denn die Ursache mittlerweile bekannt?
Ja, es gibt natürlich im Netz Berichte über einen möglichen Hackerangriff. Eine Bestätigung dazu gibt es von Garmin ja natürlich nicht, denn man will ja sicherlich auch keine Nachahmer inspirieren. Aber wie gesagt, das fußt im Wesentlichen alles auf einem Bericht der taiwanesischen Internetseite IT Home. Sie bezieht sich auf eine firmeninterne Mitteilung von Garmins IT-Abteilung an andere Abteilungen des Unternehmens in Taiwan. In dem Zusammenhang fällt auch das Wort von der Ransomware. Ransom ist ja das englische Wort für Lösegeld. Es könnte sich also um eine Schadsoftware oder um einen sogenannten Erpressungstrojaner handeln, mit dem Hacker Daten verschlüsseln und so lange blockieren können, bis die betroffene Firma Lösegeld zahlt. Laut der Internetseite ITWeb ist Garmin mit seinem Online-Shop in Südafrika erst im vergangenen Jahr Opfer von Hackern geworden. Damals sollen Zahlungsdaten gestohlen worden sein.
Und was bedeuten diese Datenprobleme jetzt für Inhaber von Garmin-Geräten aktuell?
Ja, viele ihrer Daten sind in einer Cloud und dort bis auf Weiteres blockiert, also die Trainingszeiten, die Messungen zur Herzfrequenz oder die Zahl der Schritte, die man gemacht hat. Denn nur ein kleiner Teil der Daten ist auf dem Gerät selbst gespeichert. Netzwelt schreibt in einem Artikel, dass die Daten oft auch nach Zahlung des Lösegeldes, also wenn man unterstellt, es wäre so, nicht mehr wiederhergestellt werden können und Garmin-Nutzer im schlimmsten Fall jahrelang gesammelte Trainingsdaten dann verlieren würden. Netzwelt gibt aber in einer Bildergalerie auch Tipps, wie man sich wenigstens die Daten der jüngsten Sportaktivitäten wieder zurückholen kann.
Und wann wird die Störung behoben sein, kann man das sagen?
Das ist Stand jetzt vollkommen offen. Man könnte es so sagen, an seinem Slogan Beat Yesterday werde jeden Tag besser, arbeitet jetzt vor allem Garmin selbst und das vermutlich fieberhaft.
Matthias Zeller war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Jetzt China und die USA. Die beiden Länder waren ja nie so richtig befreundet, zu groß einfach die ideologischen Unterschiede. Inzwischen sind die beiden Supermächte auch wirtschaftliche Rivalen, die um die Vorherrschaft kämpfen. Das könnte als Erklärungsversuch durchgehen für den aktuellen Streit, bei dem sich Chinesen und US-Amerikaner gegenseitig beschuldigen und neuerdings Konsulate des jeweils anderen schließen. Sind da weitere Konflikte programmiert zwischen Washington und Peking? Dazu der Kommentar von Steffen Wurzel.
Die Reaktion auf die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston kam nicht überraschend, aber schneller als gedacht. Auch China macht nun ein Generalkonsulat der Amerikaner dicht, und zwar das in der 15-Millionen-Metropole Chengdu im Südwesten des Landes. Wie die chinesischen Diplomaten in den USA haben auch die US-Gesandten in Chengdu 72 Stunden Zeit bekommen, um ihre Sachen zu packen. Der gegenseitige Rauswurf von Diplomaten ist eine bemerkenswerte Eskalation der Krise zwischen China und den USA. Dass in Deutschland davon bisher so wenig Notiz genommen wird, ist verwunderlich. Die angeordneten Konsularschließungen sind nur die jüngsten Schritte im Konflikt zwischen den beiden mächtigsten Nationen der Welt. Der Konflikt schaukelt sich bereits seit rund 2 Jahren immer weiter hoch. Auf 3 Ebenen hat inzwischen das begonnen, was Politologinnen und Wirtschaftsanalysten als Decoupling, also als Entkopplung bezeichnen. Erstens betrifft das den Bereich der Wirtschaft. Der chinesisch-amerikanische Handelskrieg ist nach wie vor ungelöst. Anzeichen auf Entspannung oder gar Lösung gibt es nicht. Zweitens der zivilgesellschaftliche und zwischenmenschliche Bereich. Wegen der Coronavirus-Krise halten beide Staaten ihre Grenzen dicht. Ein Austausch zwischen China und den USA findet quasi nicht mehr statt. Es gibt kaum Flugverbindungen, keine touristischen Reisen mehr und selbst der wissenschaftliche und kulturelle Austausch ist nicht mehr existent. Studentinnen und Studenten mussten größtenteils ihre Austauschsemester absagen oder beenden. Die Schließung von Konsulaten in China und den USA betrifft nun drittens auch den Bereich der Diplomatie und hier wird es gefährlich. Der Schritt ist ein neuer Höhepunkt, aber wohl nicht der Endpunkt des Konfliktes. Zu befürchten ist, dass sich das Ganze bis zur Wahl in den USA im November noch weiter hochschaukelt. Wer nun aber glaubt, bei der US-Politik gegenüber China handle es sich nur um ein Wahlkampfmanöver, liegt falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Bereits im Oktober 2018 hielt US-Vizepräsident Mike Pence am Washingtoner Hudson-Institut eine vielbeachtete Grundsatzrede zu China. Die hatte es in sich. Die Rede markierte einen offenen Bruch mit der bisherigen US-Politik gegenüber China. und vor allem gegenüber der seit 71 Jahren diktatorisch regierenden chinesischen Kommunistischen Partei. Sie ist das eigentliche Ziel der amerikanischen Regierung. US-Präsident Donald Trump ist dabei noch einer der gemäßigteren. Er interessiert sich ganz offensichtlich kaum für China, wie in den verschiedenen Büchern früherer Vertrauter nachzulesen ist. Es sind vielmehr US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo, die sich auf die chinesische Führung eingeschossen haben. Auch in den beiden US-Parlamentskammern wird die Rhetorik gegenüber China schärfer, und zwar in beiden politischen Lagern. Deswegen ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich der US-Kurs gegenüber China groß ändern wird, sollte Joe Biden im November die Wahl gewinnen, abgesehen vielleicht vom Tonfall. Bleibt noch ein Blick nach Brüssel und Berlin. Auch in der EU regt sich zunehmend offener Widerspruch gegen die chinesische Führung, vor allem im Europaparlament. Als Bremser wird zunehmend die deutsche Bundesregierung gesehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie ihre Wirtschafts- und Außenminister Peter Altmaier und Heiko Maas gelten unter internationalen Experten inzwischen als lupenreine China-Kuschler. Dass sich das bis zur nächsten Bundestagswahl ändern wird, ist unwahrscheinlich. Dass der sich hochschaukelnde Konflikt zwischen China und der westlichen Welt zumindest mal wahrgenommen wird in Deutschland, das wäre nötig und wünschenswert.
Der Kommentar im Echo des Tages von Steffen Wurzel. Kein Zweifel, der US-Präsident ist einer der mächtigsten Männer der Welt. Aber es heißt nicht umsonst Vereinigte Staaten von Amerika. Die US-Bundesstaaten haben große Möglichkeiten, innerhalb der amerikanischen Verfassung notfalls auch gegen die Bundesregierung in Washington und gegen den Präsidenten. Das wird heute deutlich am Beispiel einer aktuellen Klage gegen eine umstrittene Wahlkreisreform. Unsere New York-Korrespondentin Antje Passen kennt die Hintergründe.
Die meist demokratischen Kläger werten Trumps Plan als verfassungswidrig. Unter ihnen sind die Bundesstaaten New York und Pennsylvania sowie die Städte Chicago und San Francisco. Sie sagen, dass Trump mit der Anordnung seiner republikanischen Partei helfen könnte, besser bei den kommenden Wahlen abzuschneiden. Die Wahlkreise werden in den USA so eingeteilt, dass auf ihrer Fläche möglichst gleich viele Menschen leben. Je nach Verlauf der Grenzen kann das darüber entscheiden, welche Partei den Sitz im Repräsentantenhaus bekommt. Trumps neuer Erlass sieht vor, dass Menschen herausgerechnet werden, die keine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben. Damit dürften Sitze aus den demokratischen Staaten mit einer großen Einwandererbevölkerung in republikanische Bundesstaaten verschoben werden. Dadurch könnten die Republikaner mehr Sitze im Parlament erhalten. Die nächste Parlamentswahl findet im November statt, parallel zur Präsidentenwahl.
Informationen von Antje Passenheim für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Von Paris nach New York in gut 3 Stunden mit Überschallgeschwindigkeit über den Atlantik. Das war in den 60er Jahren der Traum von Flugzeugingenieuren und Managern. Und so ist es dann auch gekommen, nach und nach. Ab März 1969 war die Concorde in der Luft als britisch-französische Koproduktion. Erst zu Testzwecken, später dann ein Flugzeug im Linienbetrieb. Noch heute vor 20 Jahren ereignet sich eine der schlimmsten Flugzeugkatastrophen der Geschichte. Eine der Maschinen verunglückt kurz nach dem Start vom Pariser Flughafen. Sabine Wachs erinnert an eine Tragödie, bei der alle Insassen der Maschine ums Leben kamen.
Ich habe einen furchtbaren Knall gehört. Und dann habe ich hochgeschaut und habe die brennende Concorde abstürzen sehen. Das Flugzeug hatte eine extreme Schieflage und ich dachte, es kracht in das Hotel. Ich dachte, es sind die letzten Sekunden meines Lebens, erzählte damals ein Augenzeuge. Noch auf der Startbahn fing das Überschallflugzeug Feuer. Sie haben Flammen hinter sich, meldete der Tower. Der erfahrene Pilot konnte den Start nicht mehr abbrechen, versuchte noch eine Notlandung. Es funktionierte nicht. Alle 100 Passagiere und die 9 Crewmitglieder kommen bei dem Absturz ums Leben. 4 Hotelangestellte sterben am Boden. Kurze Zeit später ist Frankreichs damaliger Premierminister Lionel Jospin an der Unfallstelle und spricht den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Ich denke an alle Opfer, an die Besatzung und an unsere deutschen Freunde, deren Angehörige unter den Opfern sind. Ich habe bereits mit dem deutschen Bundeskanzler Schröder gesprochen und ihm unser tiefes Mitgefühl ausgedrückt.
Der Air France-Flug AF4590 war ein Charterflug einer deutschen Reederei. 99 der 100 Passagiere an Bord waren auf dem Weg nach New York und wollten von dort aus eine zweiwöchige Kreuzfahrt in die Karibik starten. Fast alle Insassen waren Deutsche, viele aus Nordrhein-Westfalen. Christoph Wellens, Anwalt aus Mönchengladbach und Vorsitzender des Vereins Crash e.V., hat viele Hinterbliebene der Concorde-Opfer unterstützt. Federführend hat er die Entschädigungen verhandelt. Außerdem stand Wellens in Kontakt mit den deutschen und französischen Behörden.
Ich selber war auch in Gonesse und habe mir auch die Akten dort angesehen. Das ist schon wichtig, dass die Aufklärung gemacht wird, dass man weiß, was passiert ist. Die Angehörigen wollen das wissen.
Lange gab es Ungereimtheiten über den Unfallhergang. Erst 10 Jahre nach dem Absturz urteilte ein französisches Gericht über die Unfallursache. Ein Flugzeug der amerikanischen Airline Continental, das vor der Concorde gestartet war, hatte eine Titanlamelle verloren. Die Concorde rollte über das Metallstück, ein Reifen platzte auf, Gummiteile durchschlugen einen Tank des Überschallflugzeuges und das austretende Kerosin fing Feuer. Es kam zur großen Katastrophe. Noch am Abend des Unglücks strich Air France vorerst alle Concorde-Linienflüge. Auch British Airways, die zweite Airline, die Concorde in Betrieb hatte, setzte Flüge aus. Es war der Anfang vom Ende des luxuriösen Überschallfliegers, des einzigen Linienflugzeuges, das mit doppelter Schallgeschwindigkeit den Atlantik überqueren konnte. 2003 wurde der Flugbetrieb der Concorde dann ganz eingestellt. Vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn gerechnet hatte sich das elegante, schneeweiße, superschnelle Flugzeug nie. Zu teuer, zu laut, zu umweltschädlich, doch der Überschalljet faszinierte. Bis heute forschen Unternehmen an einem neuen Überschallflugzeug, noch ohne Erfolg. Und so bleibt die Concorde eine Ikone der Luftfahrt, auch 20 Jahre, nachdem ihr Ende seinen Anfang nahm.
Sabine Wachs aus Paris. Und dann noch Sport, Fußball, um genau zu sein. Der Sieger des französischen Pokals heißt Paris Saint-Germain. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel war gestern Abend erfolgreich gegen den AS Saint-Étienne mit 1:0. Das Ergebnis war erwartbar, denn der Favorit hat gewonnen. Aber wir sollten noch mal sprechen über die Rahmenbedingungen, denn die sind womöglich ein Vorbild für deutsche Fußballspiele oder eben gerade nicht. Ich habe vorhin mit Katrin Hondel in Paris gesprochen und habe sie gefragt, das war ja kein Geisterspiel wie in Deutschland, sondern es waren maximal 5.000 Zuschauer zugelassen in ein Stadion für 80.000. Wie haben die sich verteilt?
Naja, es sah schon sehr, sehr leer aus. Das Stade de France ist ja riesig. 81.000 Leute passen da rein. Und ja, Sie haben es gesagt, maximal 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren erlaubt zugelassen, beziehungsweise genau 3.500 Plätze standen zum Verkauf. Der Rest war für die geladenen Gäste. Aber letztlich waren dann, das sind die Zahlen vom französischen Fußballverband, waren dann genau 2.805 Fans ins Stadion gekommen. Und naja, die saßen dann zwar nicht komplett vereinzelt, sondern schon mehr oder weniger zusammen, also ganze Ränge und Tribünen waren komplett leer und in zwei Abschnitten haben die sich dann verteilt. Diese Zuschauer, Familienmitglieder und Freundesgruppen, hieß es, durften auch nebeneinander sitzen. Das hat man auch gesehen. Ich habe es im Fernsehen gesehen, die Übertragung. Und ansonsten mussten eben jeweils mehrere Sitze frei bleiben zwischen den Fans und den Gruppen. Und es musste das ganze Spiel über Maske getragen werden. Das wurde auch kontrolliert. Da haben sich wohl auch alle weitgehend dran gehalten, so wie ich das gesehen habe. Naja, es war schon eine sehr seltsame Atmosphäre. Also vom Publikum war da jedenfalls nichts zu hören bei diesem Spiel. Das lag aber bestimmt auch daran, dass die echten Fans, die Ultras, sowohl von Paris Saint-Germain als auch von Saint-Étienne, das Spiel sowieso boykottiert haben wegen dieser strengen Corona-Regeln.
Ist das dann auch der Grund, warum nicht 5.000 gekommen sind, sondern nur 2.800, was Sie gerade gesagt haben?
Ja, davon gehe ich schon aus. Also weil die wie gesagt, diese Ultra-Fans, die haben das eben boykottiert und auch die Karten, die sie zur Verfügung gestellt bekommen haben, auch gar nicht in den Verkauf gegeben.
Wie drängelig war es denn vor und nach dem Spiel? Das ist ja auch ein Problem unter Umständen.
Naja, gar nicht drängelig. Also alles, was die Reporterinnen und Reporter berichten, die dort waren, da hat das überhaupt nichts mit der üblichen Stimmung und dem Gedränge vor so einem Pokalendspiel zu tun gehabt. Also auf dem Platz vor dem Stadion war absolut nichts zu hören, außer dem Rauschen der Autobahn daneben. Und ja, die Leute mussten ja dann auch eben mit Abstand rein und wie man es ja auch zum Beispiel in Deutschland von Bahnhöfen oder Geschäften kennt, auf so markierten und abgesperrten Wegen Pfeilen folgen. Und dann, was wohl auch bizarr war, gingen die ganze Zeit auch so Männer mit Rucksäcken durch die Reihen. In diesen Rucksäcken war Desinfektionsgel, dass die Leute sich da also auch zwischendurch immer bedienen konnten, zusätzlich zu eben den Desinfektionsgelspendern, die sonst auch überall im Stadion aufgestellt waren. Also ein französischer Reporter, der hat heute von einer verstörenden Mondatmosphäre gesprochen.
Klingt mit anderen Worten so, als wenn es kein richtiges Vorbild würde für die kommende Saison.
Tja, das ist die Frage. Ich meine, die Pandemie ist die Pandemie und die Pandemie ist nicht vorbei. Und auch wenn jetzt alle Stimmen, die man so hört aus der französischen Fußballwelt heute ziemlich resigniert klingen und keiner so richtig glücklich scheint mit dieser Lösung, sagen alle eben auch, es gibt momentan keine andere, als eben weiter auf Abstand und Hygieneregeln zu setzen. Und insofern muss man sehen, ob sich das etabliert oder ob man dann sagt, lassen wir es lieber ganz. Das glaube ich eher nicht, denn Fußball ist ja auch ein großes Geschäft, oder?
Katrin Hondl war das für das Echo des Tages. Und das war's für heute. Wir sind morgen wieder da. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.